Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Heute soll über eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium nachgedacht werden. Da steht im 4. Kapitel der Bericht von der Stillung des Sturmes. Und am Abend desselben Tages sprach Jesus zu ihnen: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Liebe Gemeinde, diese Geschichte ist eine Urgeschichte. Urgeschichte deswegen, weil sie etwas erzählt, was jedes menschliche Leben angeht. Weil sie eine Situation aufgreift, in die jedes Zeitalter, jedes Volk, jeder Mensch einmal hineingeht, kommt. Es geht sozusagen um die Grundbedingungen unserer Existenz. Um Todesgefahr und wunderbare Errettung, um Angst und Erlösung. Es ist deswegen eine Geschichte mit einer großen Botschaft. Botschaften wollen das Leben verändern. Schauen wir, was die Botschaft für uns ist. Zunächst, diese Geschichte spielt auf dem Wasser. Die Jünger legen mit einem Boot ab, sie Genezareth, und sie wollen ans andere Ufer fahren. Wasser, das ist in der biblischen Tradition kein harmloses Element. Wasser ist ein Symbol für den Tod. Gleich im zweiten Vers der Bibel steht dieser berühmte Satz: Und die Erde war wüst und leer, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Am Anfang also war eine Wasserwüste. Das, was man in den biblischen Traditionen, in Psalmen auch die Urflut nennt. Und wenn die Schöpfung sozusagen durcheinander kommt, dann melden sich diese elementaren Kräfte der Urflut wieder. Zum Beispiel bei der Sintflut. Als Gott die Bosheit der Menschen sieht, da lässt er diese Urflut wieder hochkommen. Und dann verspricht er am Schluss: Diese Erde soll stehen bleiben. Ja, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht bleibt bestehen, wird erhalten werden. Das Wasser also ist ein Symbol für die Gefährdung des Menschen. Es ist ein Symbol dafür, dass wir unser Leben nicht alleine meistern können. Dass Leben an ganz wichtigen Stellen unverfügbar ist. Dass wir nicht bestimmen können, wie es mit unserer Gesundheit ist. Dass wir nicht bestimmen können, welche Schicksalsschläge wir selbst erleiden oder Menschen um uns herum. Dass das Leben also in ganz vielfältigen Formen Herausforderungen ausgesetzt ist, über die es nicht alleine bestimmen kann. Die Jünger, sie sitzen im Boot. Auch das Boot ist ein uraltes Bild der Menschheit. Im Boot sitzen, das heißt, wir sind unterwegs, von einem Ufer zum anderen. Sie kennen die alten Bilder vom Reich des Todes, in dem man mit einem Schiff gebracht wird. Zählen schon die Ägypter und die Römer. Überall gibt es den Schiffermann, der über den Hades setzt. Also Boot heißt, wir sind unterwegs. Wir bleiben nie stehen. Und wenn du etwas verändern willst, wenn du etwas bewahren willst, dann musst du etwas verändern. Das ist ein ganz uraltes Gesetz. Das Gebot ist Symbol für Schutzraum und Geborgenheit. Sie kennen das schöne Adventslied, es kommt ein Schiff geladen. Das ist ja eigentlich der Mutterleib, der da erzählt wird. Ja? Wir kommen sozusagen in einem Boot zur Welt. Ja? Wir werden, wenn wir ausgetragen sind, sind wir im Fruchtwasser unterwegs, die ersten 9 Monate unseres Lebens. Da haben sie sozusagen dieses Gleichnis nochmal ganz persönlich. Wir sind alle aus dem Wasser gekommen. Wir mussten alle diese Erfahrung machen, dass man unter Beschwerden, unter Druck und Leid auf die Welt kommt. Aber das Boot ist auch ein Symbol für Gemeinschaft. Man sitzt nie allein im Boot. Man braucht zum Boot immer andere, die das steuern, die da dabei sind. Wir sind also aufeinander angewiesen. Das Symbol des Bootes zeigt ganz elementar grundlegende Dinge unseres Lebens. Wir leben immer mit anderen zusammen. Wir brauchen immer Geborgenheit und Schutz. Und wir sind immer in dieser Situation, dass wir alle in einem Boot sitzen. Das heißt, es gibt drumherum Gefahren. Und nun kommen diese Gefahren in dieser Geschichte. Es erhob sich ein großer Wirbelwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Liebe Gemeinde, unter den wirklich großen Botschaften dieser Geschichte ist eine, die uns besonders angeht, nämlich die Botschaft: Leute, glaubt nicht, dass ihr ungefährdet durchs Leben kommt. Glaubt nicht, dass es einen Platz gibt, wo man einfach so alles in Ordnung und alles schön. Und das, liebe Gemeinde, ist eine Lebenslüge unserer Gesellschaft, die übrigens gerade zurzeit langsam ins Wanken kommt. Wir waren ja der Meinung, jeder kriegt sein Bootchen, jeder soll sich wohlfühlen, jeder bekommt das, was er braucht. Und deswegen sind wir eine Gesellschaft, die jedem alles gibt, was er will. Wir sind eine Gesellschaft der betreuten Menschen. Kaum, dass man auf der Welt ist, hat der Staat schon die Betreuung organisiert. Erstmal im Kindergarten und dann in der Schule. Und wenn man dann groß wird, dann braucht man diese Betreuung auch. Ich habe jetzt erfahren, mehr als 50% der Leute, die in Deutschland studieren, wollen danach in den öffentlichen Dienst. Die wollen alle in dieses Boot, das sicher ist. Ja? Aber das sichere Boot gibt es nicht. Das ist ein Irrtum. Wir bleiben weiter gefährdete Menschen. Und das erleben wir zurzeit sehr massiv, sehr drastisch in der Ukraine, im Nahen Osten, in Amerika. Überall sehen Sie, dass die Menschen nicht so sind, dass die alle so ganz friedlich sind. Sondern es ist so, wie die Bibel sagt, ja, der Mensch ist gefährdet, er ist durch sich selbst sehr gefährdet. Wir sagen biblisch, er ist ein Sünder, ja? Er lebt von vielen Selbstwidersprüchen, mit denen wir umgetrieben sind. Jetzt aber kommt in diese Geschichte etwas ganz Persönliches hinein. Die Jünger werden aufgeregt und sie fragen, warum schläft Jesus? Das ist auch ein sehr tiefsinniges Bild, ja, also wir sind da im Struggle, ja, wir kämpfen, wir wollen alles Mögliche machen, aber Jesus schläft. Es berührt ihn überhaupt nicht. Also es ist sozusagen eine ganz andere Welt. Und sie wecken ihn und sagen: Merkst du denn nicht, wir kommen um, wir brauchen dich, du musst was tun. Und Jesus stillt den Sturm. Es war eine große Stille. Jesus gebietet den Sturm und die Wellen. Und die Jünger fragen, wer ist der, dass er das kann? Nun, er ist der Sohn des Schöpfers. Es geschieht das, was am Anfang der Schöpfung geschieht, als Gott die Urflut besiegt. Wenn Sie sich die Schöpfungsgeschichte angucken, wird es ja bildlich sehr schön erzählt. Also das Bild der Glocke über der Welt, das alte Bild, wie die Welt aussieht, Scheibe und Glocke drüber, ihr kennt es sicher aus euren Schulbüchern, ja. Die Idee war, die schrecklichen Wellen, die Fluten werden weggedrückt und es entsteht sozusagen eine Glocke, in der Leben möglich wird. Mit diesem Modell hat man übrigens auch erklärt, warum es der Himmel blau ist, weil dahinter ja diese Wasser sind, diese Urfluten. Hat man erst im letzten Jahrhundert entdeckt, warum das nicht so ist. Ja. 3000 Jahre gedauert. Aber nun kommt Jesus genau in diese Position. Er gebietet den Wellen. Er hat diese schöpferische Vollmacht. Und das heißt, er hat Macht über den Tod. Er hat Macht über diese Wasser des Todes. Und er fragt die Jünger danach, warum habt ihr noch keinen Glauben? Und das, liebe Gemeinde, das ist nun tatsächlich das entscheidende Wunder in dieser Geschichte. Das Wunder ist nicht die Stillung, dass die Wasser ruhig werden, sondern das Wunder ist die Positionsveränderung des Menschen. Man muss sich verlassen, um sich auf Gott zu verlassen. Man muss von sich absehen, um Vertrauen zu gewinnen. Das ist eine Grundbedingung unseres Lebens. Und in dieser Geschichte wird deutlich gemacht, wenn du leben willst, wenn du gutes Leben haben willst, musst du lernen, dich auf Gott zu verlassen. Du musst dieses Wagnis des Glaubens eingehen, dass nicht du alles bestimmst, dass nicht du sagst, wie es sein soll, sondern dass du dich in wunderbare Weise auf Gott verlässt. Und das ist eine ganz persönliche Botschaft. Die Botschaft an uns, verlasst euch auf Gott, heißt, dass wir von uns selbst absehen. Das ist genau das, was wir eigentlich sozusagen sonst nicht lernen. Sonst heißt es, du musst, am besten verlass dich auf dich selbst. Du musst bestimmen, du musst gestalten. Aber wenn sie das immer weiter machen, dann haben sie lauter Egoisten und lauter Leute, die nur nach ihrem eigenen Vorteil suchen und nicht verstehen, dass wir immer von anderen her leben. Und zuletzt leben wir von Gott her. Er ist es, der unser Leben auf wunderbare Weise erhält. Und die Jünger erleben ganz persönlich in dieser Situation, wo sie voller Angst sind, dass Jesus ihnen hilft. Und er sagt ihnen, wenn ihr glaubt, dann habt ihr diese Hilfe. Es ist eine ganz persönliche Botschaft. Aber es ist nicht nur eine persönliche Botschaft. Es ist auch eine sehr grundlegende Botschaft. Es geht da ja um die Frage der Schöpfung. Jesus handelt wie Gott, der Schöpfer. Er besiegt die Mächte des Todes. Und das ist ein ganz wichtiger Beitrag zu der Frage, wie wir unsere Natur bewahren können. Und dazu, liebe Gemeinde, offen gestanden, ich verstehe das nicht ganz, hat die Kirche auch heute eine ganz originäre Botschaft, die in der großen Diskussion unserer Gesellschaft fehlt. Wir müssen uns ja klar machen, die Bedrohung unserer Natur ist ja nicht durch bösen Willen gekommen. Die Bedrohung unserer Natur, die Ausbeutung der Ressourcen, die Probleme, wie wir unser Leben gestalten, hängt ja damit zusammen, dass wir gesagt haben, wir wollen für alle Menschen ein ideales Reich von Gerechtigkeit und Frieden aufbauen. Alle sollen daran Anteil haben. Jeder soll mitmachen können. Dieser Wille ist mit technischer Rationalität durchgesetzt worden. Das ist ein großer Erfolg. Und jetzt stellen wir fest, dass das große Verwerfungen auslöst, große Nachteile. Und wir meinen, wir könnten das damit lösen, dass wir gerade das Ganze nochmal intensivieren. Ich will Ihnen das an einer persönlichen Erfahrung schildern. Ich war letzte Woche Skifahren. Es war wunderbar, großartige Erfahrung. Aber als wir in Österreich an dieses Tal herangefahren sind, da kamen wir vom Achensee, da fährt man so eine große Serpentine runter ins Zillertal. Da waren wir oben in dieser Serpentine. Und da konnte ich, es war ein ganz klarer Himmel, da konnte man alle Straßen, die da ins Zillertal führen, sehen. Und alle Straßen waren verstopft. Man sah eine glänzende Blechlawine auf allen Straßen ins Zillertal. 2,5 Stunden haben wir für die letzten 10 Kilometer gebraucht. Alle Leute wollten Skifahren. Ja, wunderbar. Aber liebe Gemeinde, das geht nicht. Irgendwann ist Schluss. Wir können es nicht durchhalten. Die Idee, dass alle Menschen an allem teilhaben, ist eine fatale Idee. Und sie hängt damit zusammen, dass wir sagen, jeder muss sein Glück haben und die Gesellschaft definiert, wie dieses Glück aussieht. Als ich vor mehr als 40 Jahren in Rom studiert habe, da habe ich mal in einem Januar ganz alleine in der Sixtinischen Kapelle gelegen. Ich habe gelegen, weil ich mir diese Deckengemälde von Michelangelo angucken wollte. Und keiner hat mich dabei gestört. Als ich 20 Jahre später meiner Tochter die Sixtinische Kapelle zeigen wollte und sie sagen wollte, was das für eine große Sache ist, da konnte man gar nicht mehr umfallen in der Kapelle, weil es so dicht war. Und alle 5 Minuten gab es einen schrillen Pfiff, dass die Leute bitte weitergehen, weil ja von den Stanzen des Raphael neue Menschen hereingeströmt sind, die nun auch das Ganze sehen wollten. Liebe Gemeinde, ich erzähle Ihnen diesen Beispiel, um ihn deutlich zu machen. Wir haben ein Gesellschaftsmodell, das so nicht mehr funktioniert. Und es hat einen tiefen Grund. Wir meinen ja, der Mensch müsste für die Vollendung der Welt sorgen. Wir müssten die Defizite beheben, die wir da irgendwo haben. Und das bedeutet, dass wir uns ständig überfordern. Dass die Leute zum Schluss dann sagen, ja, am besten nur noch öffentlicher Dienst. Das heißt, sie fühlen sich überfordert. Sie kommen in diesem Hamsterrad nicht mehr weiter. Die biblische Botschaft aber ist eine ganz andere. Die biblische Botschaft heißt, Gott hat diese Schöpfung geschaffen und er erhält sie. Es ist keine subjektive Sache, es ist nicht mein persönlicher Wille, sondern es ist Gottes Wille. Und Gott hat gesagt, er wird diese Schöpfung erhalten. Es wird sein Sommer und Winter, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Die Welt steht unter der Verheißung Gottes. Und das heißt, unser Leben als Christ bedeutet, dass wir uns dieser Verheißung annähern, aber nicht aus der Situation des Defizits, sondern aus der Situation derer, die beschenkt sind. Und dann, liebe Gemeinde, wenn man beschenkt ist, wenn man weiß, du hast dein Leben geschenkt, ist ein wunderbares Geschenk Gottes, dann kann ich auch sehr gut auf das eine oder andere Mal verzichten. Dann muss ich nicht alles haben, was der andere hat. Dann muss ich nicht diese Gesetze haben, wo alles genau bestimmt wird, wie das geht, sondern dann hat ein Mensch nicht nur eine innere, sondern auch eine äußere Freiheit. Und dann kann er auf seine Ansprüche, auf diese Ich-Sucht auch einmal verzichten. Und er braucht auch nicht ständig diese Verlustängste zu haben, dass es uns irgendwie schlechter geht und schwieriger ist, sondern wir dürfen aus der Kraft Gottes, aus dieser Verheißung her leben und sagen, ja, wir haben ein großes Geschenk, diese Welt und unser Leben. Und das hat uns Gott anvertraut. Aber er ist der Herr über unser Leben. Und dieses Vertrauen, dass wir sagen, ja, unser Leben ist in Gottes Hand geborgen, das brauchen wir. Ganz existenziell brauchen wir dieses Vertrauen, auch um die ganz konkreten Probleme und Nöte unserer Welt zu lösen. Und dafür, liebe Gemeinde, ist diese Geschichte eine großartige Geschichte, dass am Schluss, wie es da heißt, eine große Stille war. Nicht die ganzen Turbulenzen des Lebens, nicht die vielen Herausforderungen, sondern eine große Stille, die Macht Gottes zeigt. Aus dieser Stille heraus dürfen wir leben. Aus dieser Stille heraus bekommen wir die Kraft, auch die vielfältigen Herausforderungen unseres Lebens zu meistern. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.